Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir schauen auf die Themen des Tages heute im offenen Studio, das heißt mit digitalem Live-Publikum. Zu Gast in dieser Stunde Ulrich Wickert, vor den Tagesthemen, ja viele Jahre Korrespondent in Washington, aber vor allem auch in Paris. Wir erleben ja gerade die große Reisediplomatie, Herr Wickert. Heute Abend zum Beispiel kommen die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten nach Berlin, alles vor dem Hintergrund der Russland-Ukraine-Krise. In den Tagen davor haben wir den französischen Staatschef Macron in Moskau gesehen, an diesem unglaublich langen Tisch mit Wladimir Putin und Olaf Scholz zuvor beim Kaminfeuer in Washington. Das wird ja viel diskutiert in diesen Tagen, Herr Wickert. Macht er eine gute Figur, der Bundeskanzler, aus Ihrer Sicht?
Ja, ich finde es ein bisschen gemein. Der Mann ist gerade mal 2 Monate im Amt und, das muss man auch dazu sagen, er hat keine außenpolitische Erfahrung. Und da kann ich nur sagen, geben wir ihm ein bisschen mehr Zeit. Da hat es der Macron leichter. Erinnern Sie sich, als der Wahlkampf gemacht hat, 2017, hat er gleich eine europäische Vision vorgelegt. Und er hat auch als Präsident immer wieder europäische Initiativen vorgelegt. Und da erinnere ich mich, als 2018 der damalige Finanzminister und Vizekanzler Scholz eine Rede an der Humboldt-Universität über Außenpolitik gehalten hat, hat er gefordert, man solle den französischen Sicherheitsratssitz in der UNO in einen europäischen umwandeln. Und das zeigt, wie fremd er mit der Außenpolitik ist. Es gibt keinen europäischen Sitz, weil Europa gar nicht Mitglied der UNO ist. Das geht gar nicht. Und die Franzosen sind natürlich entsetzt, wenn man ihnen das nehmen will, denn der Sitz im Sicherheitsrat mit Vetorecht ist ein Zeichen der Siegermacht im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man diese kleinen Unterschiede nicht sieht, dann hat man es schwer.
Das mit den wenigen Amtstagen, ja, kann man gelten lassen. Aber dann gibt es ja Situationen, Herr Wickert, da kann man vielleicht auch einfach mal aus dem Instinkt heraus das Richtige tun. Wir hatten die Situation in Washington, die Pressekonferenz mit amerikanischen und deutschen Journalisten, diese ganz konkrete Frage und dieses ganz klare Vermeiden von Olaf Scholz, Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen, bis dann irgendwann Joe Biden sich genötigt fühlte, das dann ersatzweise zu machen. Also was ich damit sagen will, und Ihr Beispiel Macron macht das vielleicht auch deutlich, ab dem Moment 2017, das dauerte wenige Wochen, da hat er zumindest vielleicht noch nicht die Erfahrung gehabt, aber immer schon gute und klare Worte gefunden.
Ja, und das ist eben ein Unterschied. Und man fragt sich hier bei Scholz, der mal gesagt hat, wer von mir Führung haben will, der kriegt sie. Der muss inzwischen sagen, im Moment wird nicht geführt. Und ich verstehe das auch nicht, warum er das mit der Gaspipeline nicht sagt. Ich finde, im Vergleich dazu ist die Außenministerin da sehr viel frischer zugange. Und wenn die da mit Lavrov auftritt, dann macht die ihren Punkt und ist da viel, sehr viel stärker als ihr Vorgänger in dem Amt. Also die sagt, was sie meint, und sie tritt eben auch dafür ein, was wir Deutschen wollen, nämlich für Werte in der Außenpolitik.
Ich habe ja auch diese Frage in den Chat hier an unser Publikum gestellt heute im offenen Studio. Lese da Markus Dembowski, der sagt, ich empfinde insbesondere die Kommunikation von Herrn Scholz schwierig, das Herumlavieren und Vermeiden klarer Aussagen geht meines Erachtens gar nichts. Und dann David Kohn fragt Sie, Herr Wickert, nun wissen Sie aus Ihrem früheren Beruf, wie wichtig mediales Auftreten ist. Könnten Sie Herrn Scholz vielleicht einen Tipp geben, worauf er stärker achten sollte in der öffentlichen Wahrnehmung? Ein bisschen Coaching.
Ich könnte ihm einen Tipp geben. Ich habe ihm schon mal einen Tipp gegeben in einem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe. Aber ich weiß, Olaf Scholz nimmt keinen Tipp an, sondern der sagt, ich weiß, wie ich es mache. Und vielleicht in diesem Moment müsste er eigentlich ein bisschen stärker die Kraft des Kanzlers äußern. Ich bestimme die Politik. Das steht ja nun auch schon mal im Grundgesetz, dass der Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmt. Und da müsste das machen. Vielleicht hat er ein bisschen Angst, sich mit Teilen in der SPD auseinanderzusetzen, wenn er nun jetzt diese Gaspipeline in Frage stellt, weil es dort doch welche gibt, die sagen, ah, das ist doch, sollen wir akzeptieren. Also er müsste jetzt mal langsam lernen, zu führen. Und dazu, zur Führung, gehört auch gute Kommunikation.
Mhm. Möglicherweise denkt er ja auch, ach, mein lieber Kollege Emmanuel Macron macht das gar nicht so schlecht. Ich überlasse ihm mal ein bisschen das Feld. Den Eindruck konnte man ja kriegen in dieser Woche. Gut, Emmanuel Macron ist auch gerade mit Frankreich der Ratsvorsitzende der Europäischen Union. Also ist auch qua Amt ein bisschen autorisierter möglicherweise. Wir hatten den Gipfel in Moskau, das Gipfeltreffen mit Wladimir Putin. Und da war ja schon die Reiseroute interessant. Erst nach Moskau, dann nach Kiew. Die deutsche Politik macht das ja ganz bewusst andersherum. Haben Sie denn den Eindruck, Herr Wickert, dass da möglicherweise von Frankreich erstens überhaupt so eine Art politisches Konzept dahinter steht, aus dieser Krise rauszukommen, und zweitens dann möglicherweise auch ein etwas anderes, vielleicht nicht ganz so USA-NATO-orientiertes?
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Franzosen grundsätzlich eine andere Außenpolitik machen und dass sie in der Außenpolitik immer sehr viel stärker das Gewicht Frankreichs mitbringen. Die Franzosen wissen, dass als es die Auseinandersetzungen in Georgien gab, da ist Sarkozy, damals Präsident, hingefahren und nach Moskau und nach Georgien und hat das beilegen können. Und Macron ist derjenige, der ja kaum im Amt war, auch Putin schon bei sich in Frankreich empfangen hat, ganz pompös in Versailles, ihn nochmal empfangen hat auf seinem Sommersitz, ihn zum G7 daneben hat kommen lassen. Also der macht ganz anders Außenpolitik, als das bisher bei uns der Fall ist.
Mhm. Ich schaue hier gerade auch nochmal in den Chat, ganz spannende Diskussion, die da auch stattfindet und Beiträge, die Sie uns da liefern. Die Frage, die wahrscheinlich dann auch eine etwas grundsätzlichere ist und die anlehnt an einen Gedanken, den ich auch schon hatte, die Frage von Sigrid Sasse: Fehlt uns Deutschen im Gegensatz zu den Franzosen vielleicht es etwas an Visionen?
Ja, naja, es fehlt den Deutschen an Visionen, das ist gar keine Frage. Und das ist das Bedauerliche. Auf die Visionen von Macron zur Entwicklung Europas hat in Deutschland weder der Außenminister damals noch die Bundeskanzlerin geantwortet. Die Rede von Scholz war es vielleicht ein bisschen, aber da habe ich ja gerade schon drüber geredet. Und geantwortet hat dann AKK als damalige Generalsekretärin der CDU. Und das war ein Desaster, was sie gesagt hatte. Sie wollte zum Beispiel Straßburg abschaffen als Sitz des Parlaments. Das steht in den römischen Verträgen drin. Also die Franzosen waren entsetzt und haben gesagt, die macht die Wahlkampagne für die Rechtsradikalen und für Frau Le Pen, wenn man sagt, wir nehmen den Franzosen die national ganz wichtigen Dinge. Also insofern, bei Visionen fehlt es bei uns leider.
Jetzt kriege ich hier gerade eine kleine Mahnung. Wir hätten schon wieder vor allem über Stil, Reisereihenfolgen gesprochen, nicht über Inhalte. Können wir ja natürlich tun. Ich meine, das ist die One-Million-Dollar-Euro- oder Rubel-Frage, wie auch immer man will, der Lösungsansätze für diesen Konflikt. Ich meine, es zeichnet sich ja ab, und das war ja wahrscheinlich dann auch der relativ starke Impuls dieses Macron-Besuches, den man wie interpretieren kann, entgegenkommen auch gegenüber den russischen Interessen?
Also man muss vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückkommen, gucken. Und der ehemalige SPD-Bürgermeister von Hamburg und ehemalige Minister unter Schmidt, Donani, der hat ja gesagt, es war einer der größten Fehler, dass die Amerikaner ganz stark dafür darauf gedrängt haben, die NATO-Osterweiterung zu machen. Und die Amerikaner wollten ja auch Ukraine und Georgien mit in die NATO einnehmen. Das haben Deutschland und Frankreich ja verhindert. Und ich erinnere mich, verzeihen Sie, wenn ich so weit zurückgehe, an Gespräche mit dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, den ich erlebt habe, gerade während des Einheitsprozesses. Der kam zurück vom Kaukasusbesuch, wo ja eigentlich Gorbatschow gesagt hat, okay, ihr könnt das jetzt so machen, wie ihr das wollt. Und er erzählte mir, dass Reißer ihm am Ärmel gezupft hat und hat gesagt, macht ihr das auch alles so wie versprochen? Nämlich auch keine Ausdehnung der NATO. Denn wenn ihr es nicht macht, dann sitzt sofort ein General auf seinem Stuhl. Das heißt, damals sind Dinge angesprochen worden, die dann aber nicht vielleicht zu Papier gebracht worden sind, die aber dazu geführt haben, dass in Russland der Eindruck entstand, es gibt keine Ausweitung des Machtapparates des Westens. Wir müssen ja, wenn wir solche Dinge betrachten, nicht einfach nur davon ausgehen, dass es geht doch aber um Souveränität und Einzelentscheidungen einer Stadt, sondern man muss auch geschichtlich gucken, es gibt eben Einflusssphären, es gibt Ausgleiche, wo man sagt, okay, da gehen wir bei euch nicht rein. Und das hat man ein bisschen vergessen jetzt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Ulrich Wickert, lange Jahre Moderator, der Tagesthemenjournalist und Autor. Und ein Mann, der eben ja fast ein bisschen eine Bombe gezündet hat, würde ich sagen, wenn man ihnen zugehört hat, wie sie einschätzen, wie man am besten aus dieser Situation rauskommt. Es ist im Verfahren ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und der NATO mittlerweile ja auch. Habe ich das richtig gehört? Dieses berühmte Selbstbestimmungsrecht der Völker, also dass die Ukrainer beispielsweise frei wählen können, welchem Bündnis sie sich möglicherweise anschließen wollen. Ist das eine politische Illusion?
Na, die Ukraine kann das natürlich entscheiden, dass sie den Antrag stellen kann. Die Frage ist, ob die NATO das dann akzeptiert. Also das ist, muss man schon ganz genau sich dann angucken. Und dann muss die NATO sich einfach überlegen, was wollen wir riskieren? Also es ist nicht so, dass jemand einfach sagen kann, ich trete jetzt der NATO bei. So einfach ist es nicht, sondern dann gibt es eben das, was jetzt im Augenblick anfängt, als mögliche Gesprächsebene sich rauszukristallisieren, dass man sagt, na gut, wir wollen mal die Interessen der einen und der anderen gegeneinander stellen und gucken, wie können wir hier eine gesamtfriedliche Lage herstellen. Und da muss natürlich auch die NATO oder da müssen die Mitglieder der NATO mit Russland drüber sprechen, sagen, okay, wie weit könnt ihr denn was akzeptieren? Und da muss man in die Geschichte gucken. Da kann man nicht einfach sagen, aber bitte im Weltverständnis ist es doch so, jeder Staat darf entscheiden, was er will.
Ja, man darf in die Geschichte und man muss in die Geschichte gucken, da gebe ich Ihnen recht. Aber auch all das, was Sie vorhin angeführt haben, was da wirklich an Gesprächen damals rund um die Wiedervereinigung stattgefunden hat, auch das liegt alles mittlerweile über 30 Jahre zurück. Es gibt das Recht einer jungen Generation in ganz Europa, egal in welchem Land, natürlich auch ungeachtet dieser geschichtlichen Vorläufe, das Schicksal selbst zu bestimmen. Und da ist natürlich dann schon irgendwann das Problematische, so realpolitisch das geboten scheint, es ist dann natürlich eine Politik, eine Großmächtepolitik über die Köpfe, über einzelne kleinere Länder, die dazwischen liegen. Wobei, Klammer auf, so geografisch klein ist die Ukraine ja gar nicht, aber politisch natürlich, über diese Köpfe hinweg.
Nein, Herr Frenzel, es ist nicht über den Kopf von der Ukraine hinweg. Die Ukraine kann den Antrag stellen. Und dann müssen die Mitglieder der NATO entscheiden, ob sie den Antrag annehmen wollen.
Aber die Frage ist natürlich, denken die dann an Moskau bei der Beantwortung dieser Frage und fragen sie möglicherweise sogar nach? Das ist ja die Forderung letztendlich, die aus Moskau erhoben wird. Oder entscheiden sie aus welchen Gründen auch immer?
Nein, das ist schwer zu sagen, wer wie jetzt entscheidet. Das wissen wir ja. Wird der Putin nun einmarschieren in der Ukraine oder nicht? Ich sage, wenn einer 150 oder 120.000 Soldaten aufmarschieren lässt, bedeutet das, er ist auch bereit, da einzumarschieren. Also da kann man nicht sagen, ach, das ist nur eine Drohgebärde. Also insofern ist es sehr schwer, im Augenblick zu sagen, wer wirklich was machen wird.
Wer was macht, das war Thema und damit komme ich auf den Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der nämlich, und das ist eine Nachricht heute, die im Tagesspiegel zu finden ist, noch Anfang Januar den Russland-Beauftragten der Bundesregierung getroffen hat. Man hat sich da wohl über die Gesamtlage ausgetauscht und es fällt ja sowieso gerade viel Gewicht auf Gerhard Schröder. Wenn ich Gerhard Schröder zuhöre, ich habe ihm zugehört, der hat ja einen langen Podcast auch gemacht zu dieser Frage, dann klingt vieles von dem, was er sagt, gar nicht so anders als das, was Sie gerade gesagt haben. Aber dann gibt es immer wieder so ein paar Töne bei Gerhard Schröder, die gehen auch ein bisschen drüber hinaus. Findet er da gerade nicht die richtige Rolle?
Ich möchte über Gerhard Schröder eigentlich nicht mehr reden. Wissen Sie, der ist in vielen Dingen ein kluger Mann, aber in vielen Dingen auch unberechenbar.
Okay, dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Ich schaue hier mal in den Chat. Da gab es auch noch Äußerungen dazu und Kommentare, ob man jetzt wirklich mal über Mandatsträger und ihre Diäten reden sollte und das, was sie noch bekommen, ob man da vielleicht mal rangeht. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beschließen wir es. Wir haben ja auch noch so einige Themen heute vor, Herr Wickert, die wir hier besprechen wollen. Mit Blick auf das, was Sie auch gerade jüngst veröffentlicht haben, nämlich ein Buch, das Sie schon mal geschrieben haben und jetzt in der Neuauflage herauskommt, Der Ehrliche ist der Dumme, über den Verlust der Werte. Sprechen wir gleich drüber. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Ulrich Wickert, lange Jahre Moderator, der Tagesthemenjournalist und Autor und ein Mann, der eben ja fast ein bisschen eine Bombe gezündet hat, würde ich sagen, wenn man Ihnen zugehört hat, wie Sie einschätzen, wie man am besten aus dieser Situation rauskommt. Es ist im Verfahren ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und der NATO mittlerweile ja auch. Habe ich das richtig gehört? Dieses berühmte Selbstbestimmungsrecht der Völker, also dass die Ukrainer beispielsweise frei wählen können, welchem Bündnis sie sich möglicherweise anschließen wollen. Ist das eine politische Illusion?
Na, die Ukraine kann das natürlich entscheiden, dass sie den Antrag stellen kann. Die Frage ist, ob die NATO das dann akzeptiert. Also das ist, muss man schon ganz genau sich dann angucken. Und dann muss die NATO sich einfach überlegen, was wollen wir riskieren? Also es ist nicht so, dass jemand einfach sagen kann, ich trete jetzt der NATO bei. So einfach ist es nicht, sondern dann gibt es eben das, was jetzt im Augenblick anfängt, als mögliche Gesprächsebene sich rauszukristallisieren, dass man sagt, na gut, wir wollen mal die Interessen der einen und der anderen gegeneinander stellen und gucken, wie können wir hier eine gesamtfriedliche Lage herstellen. Und da muss natürlich auch die NATO oder da müssen die Mitglieder der NATO mit Russland drüber sprechen, sagen, okay, wie weit könnt ihr denn was akzeptieren? Und da muss man in die Geschichte gucken. Da kann man nicht einfach sagen, aber bitte im Weltverständnis ist es doch so, jeder Staat darf entscheiden, was er will.
Ja, man darf in die Geschichte und man muss in die Geschichte gucken, da gebe ich Ihnen recht. Aber auch all das, was Sie vorhin angeführt haben, was da wirklich an Gesprächen damals rund um die Wiedervereinigung stattgefunden hat, auch das liegt alles mittlerweile über 30 Jahre zurück. Es gibt das Recht einer jungen Generation in ganz Europa, egal in welchem Land, natürlich auch ungeachtet dieser geschichtlichen Vorläufe, das Schicksal selbst zu bestimmen. Und da ist natürlich dann schon irgendwann das Problematische, so realpolitisch das geboten scheint, es ist dann natürlich eine Politik, eine Großmächtepolitik über die Köpfe, über einzelne kleinere Länder, die dazwischen liegen. Wobei, Klammer auf, so geografisch klein ist die Ukraine ja gar nicht, aber politisch natürlich, über diese Köpfe hinweg.
Nein, Herr Frenzel, es ist nicht über den Kopf von der Ukraine hinweg. Die Ukraine kann den Antrag stellen. Und dann müssen die Mitglieder der NATO entscheiden, ob sie den Antrag annehmen wollen.
Aber die Frage ist natürlich, denken die dann an Moskau bei der Beantwortung dieser Frage und fragen sie möglicherweise sogar nach? Das ist ja die Forderung letztendlich, die aus Moskau erhoben wird. Oder entscheiden sie aus welchen Gründen auch immer?
Nein, das ist schwer zu sagen, wer wie jetzt entscheidet. Das sehen wir ja. Wird der Putin nun einmarschieren in der Ukraine oder nicht? Ich sage, wenn einer 150 oder 120.000 Soldaten aufmarschieren lässt, bedeutet das, er ist auch bereit, da einzumarschieren. Also da kann man nicht sagen, ach, das ist nur eine Drohgebärde. Also insofern ist es sehr schwer, im Augenblick zu sagen, wer wirklich was machen wird.
Wer was macht, das war Thema und damit komme ich auf den Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der nämlich, und das ist eine Nachricht heute, die im Tagesspiegel zu finden ist, noch Anfang Januar den Russland-Beauftragten der Bundesregierung getroffen hat. Man hat sich da wohl über die Gesamtlage ausgetauscht und es fällt ja sowieso gerade viel Gewicht auf Gerhard Schröder. Wenn ich Gerhard Schröder zuhöre, ich habe ihm zugehört, der hat ja einen langen Podcast auch gemacht zu dieser Frage, dann klingt vieles von dem, was er sagt, gar nicht so anders als das, was Sie gerade gesagt haben. Aber dann gibt es immer wieder so ein paar Töne bei Gerhard Schröder, die gehen auch ein bisschen drüber hinaus. Findet er da gerade nicht die richtige Rolle?
Ich möchte über Gerhard Schröder eigentlich nicht mehr reden. Wissen Sie, der ist in vielen Dingen ein kluger Mann, aber in vielen Dingen auch unberechenbar.
Okay, dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Ich schaue hier mal in den Chat. Da gab es auch noch Äußerungen dazu und Kommentare, ob man jetzt wirklich mal über Mandatsträger und ihre Diäten reden sollte und das, was sie noch bekommen, ob man da vielleicht mal rangeht. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beschließen wir es. Wir haben ja auch noch so einige Themen heute vor, Herr Wickert, die wir hier besprechen wollen. Mit Blick auf das, was Sie auch gerade jüngst veröffentlicht haben, nämlich ein Buch, das Sie schon mal geschrieben haben und jetzt in der Neuauflage herauskommt, Der Ehrliche ist der Dumme, über den Verlust der Werte. Sprechen wir gleich drüber.